Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Nach der Erweiterung der Europäischen Union um 10 neue Länder werden sich die Unterschiede bei den Einkommen zwischen den Mitgliedstaaten um rund 20% erhöhen. Auch wenn sich die Einkommen in den Kandidatenländern in den zurückliegenden Jahren mehr und mehr denen in den anderen EU-Staaten angenähert haben, so bleiben sie noch immer deutlich hinter ihnen zurück. Gerade das sei die größte Herausforderung für die Europäische Union, ließ der Vorsitzende der Europäischen Kommission Romano Prodi, Delegierten des 10. Kongresses der Europäischen Gewerkschaftskonföderation, wissen. Die Ansprache Prodis wurde den Teilnehmern des Kongresses, der heute im Prager Kongresszentrum mit Konferenztag 2 seine Fortsetzung fand, per Video übermittelt. Der Internationale Währungsfonds hat die Prognose für das diesjährige Wachstum des Bruttoinlandsproduktes der Tschechischen Republik von den im September vergangenen Jahres geschätzten 3,2% ging davon aus, dass der Wachstumsanstieg der tschechischen Wirtschaft rund 3% betragen werde. Diese Prognosen gab die tschechische Nachrichtenagentur ČTK in einer heutigen Meldung bekannt, wobei sie darauf verwies, dass die Einschätzung des Währungsfonds zum diesjährigen Wachstums des tschechischen Bruttoinlandsproduktes in der Palette der Prognosen nationaler und internationaler Institute zu den pessimistischsten gehört. In seiner weiterreichenden Analyse würdigte der Internationale Währungsfonds zwar den politischen Willen der Prager Regierung zu einer Haushalts- und einer Rentenreform, betont jedoch gleichzeitig, dass die bezüglich eingeleiteten Schritte noch weiter ausgeweitet und verstärkt werden müssen. Die Tschechische Republik unterstützt den Vorschlag zu tiefgreifenden Reformen der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik der Europäischen Kommission, wie sie von EU-Kommissar Franz Fischler vertreten werden, doch sie müsse auch über die daraus resultierenden Folgen für die Stellung der neuen Mitgliedstaaten nach ihrem EU-Beitritt genauestens informiert werden. Diese Äußerung tätigte der tschechische Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas nach seinem heutigen Treffen mit Fischler in Brüssel in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK. Palas hinterließ bei der Europäischen Kommission eine Reihe von Fragen, auf die er in den nächsten Wochen eine Antwort erwartet. Die ersten 10 slowakischen Soldaten des gemeinsamen tschechoslowakischen Anti-APC-Waffenbataillons sind heute nach ihrer Mission in der Golfregion wieder in der Heimat eingetroffen. Mit ihrer Landung auf dem Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava begann gleichzeitig die erste Phase der Rückkehr der 74 slowakischen Soldaten, die in Kuwait und im Süden Iraks 3 Monate lang im Einsatz waren. In Prag ist am heutigen Morgen das tschechische Rettungsteam zurückgekehrt, das seit Donnerstag vergangener Woche im algerischen Erdbebengebiet mitgeholfen hat, die in die Tausende gehende Anzahl der hier von der Naturkatastrophe heimgesuchten Opfer zu bergen. Die Tschechen, die in einer 15 Kilometer vom Epizentrum entfernten Stadt zum Einsatz kamen, konnten zwar keine Lebenden mehr aus den Trümmern der zerstörten Häuser retten, dafür halfen sie aber bei der Bergung der Körper von mehreren Toten. Das am letzten Mittwoch mit einer Stärke von 6,6 bis 6,8 auf der Richterskala gemessene Erdbeben hat letzten Meldungen zufolge 2162 Tote und rund 9000 Verletzte gefordert. Heftige Regenfälle und nachfolgende Überschwemmungen haben am Montagabend vor allem im mährischen Teil der Tschechischen Republik zu einer Reihe von Schäden geführt. Die mit vorläufig geschätzten 26 Millionen Kronen, ca. 850.000 Euro geschätzten Schäden, haben die Unwetter dabei in der unweit von Brno-Brünn gelegenen Region Plansko verursacht. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Marketa Maurova.
Tagesecho.
Ein neuer Skandal kommt im tschechischen Außenministerium an den Tag. Geheimdokumente wurden dort in der Vergangenheit nicht zuverlässig skartiert. In Prag tagt seit dem Wochenende die Nordatlantische Versammlung der NATO. Unter den Teilnehmern ist auch der Generalsekretär der Allianz George Robertson. Bewunderer des Böhmerwaldes und der Werke von Adalbert Stifter trafen am vergangenen Wochenende im südböhmischen Prachatice zum zweiten Böhmerwald-Seminar zusammen. Mehr zu diesen Themen hören Sie im Tagesecho, zu dem ich Sie nun herzlich begrüße. Im Anschluss daran hören Sie das Forum Gesellschaft, in dem wir eine der jüngsten Universitäten Tschechiens vorstellen. Bleiben Sie dran. Schwere Vorwürfe gegen den Vorsitzenden der UN-Vollversammlung, den ehemaligen tschechischen Außenminister Jan Kavan, hat der tschechische Außenminister Cyril Svoboda am Montag erhoben. Dagmar Keberlova bringt weitere Informationen.
Kavan habe in seiner Zeit als Außenminister rund 400 geheime Akten als vernichtet gekennzeichnet, die aber in Wirklichkeit zum Teil verschwunden seien, sagte Svoboda. Mehrere Papiere, darunter NATO-Dokumente, seien nun im Außenministerium entdeckt worden.
Minimálně to svědčí o tom, že spisy, které mají
Mindestens zeugt es davon, dass Schriften, die in einem Verfahrensregime waren, sich woanders befanden und dass diese vielleicht in Hände von unbefugten Personen gekommen sind. Später wurden die Schriften gesucht. Kurz gesagt, ist es eine Unordnung. Kavan nannte die Vorwürfe eine Verleumdung. Seiner Aussage zufolge kann diese Affäre dem Namen der Tschechischen Republik schaden. Die Aussage des Außenministers Svoboda und des Abgeordneten Klass können der Tschechischen Republik schaden, die so die Rolle des Vorsitzenden der UN-Vollversammlung anzweifeln. Dies ist für mich unverständlich. Wir sind das einzige den Vorsitz innehabende Land, das es nie gezeigt hat, dass diese unglaublich wichtige Funktion, die ich hier ausübe, schätzt. Der Vorsitzende des tschechischen Parlamentsausschusses zur Kontrolle der Geheimdienste, Jan Klas, forderte Kavan am Montag zum Rücktritt als Vorsitzender der UN-Vollversammlung auf. Dies wies der Sozialdemokrat zurück. Es handele sich um eine Kampagne auf Grundlage verzerrter Fakten, sagte Kavan. Der tschechische Regierungschef Wladimir Spiller bestätigte, dass der Fall vom Geheimdienst untersucht wird. NATO-Generalsekretär George Robertson sagte am Montag in Prag, der Fall liege in Händen der tschechischen Behörden. Wir gehen davon aus, dass Prag uns auf dem Laufenden hält, sagte Robertson. Svoboda warf seinem Vorgänger vor, den tschechischen Interessen zu schaden. Er habe der tschechischen UN-Delegation in New York untersagt, Kavan geheimes Material auszuhändigen, sagte er.
Wie Sie bereits unseren Nachrichten entnehmen konnten, liebe Hörerinnen und Hörer, tagt seit vergangenem Wochenende in Prag die Nordatlantische Versammlung der NATO, an der neben ranghohen Amtsträgern dieser Organisation auch der NATO-Chef zu Wort kam. Über den Auftritt des Letztgenannten informiert Dietka Mladková.
Vor rund 260 NATO-Parlamentariern trat am Montag der NATO-Generalsekretär George Robertson mit einer Rede auf. Er knüpfte an das bereits einen Tag zuvor von dem NATO-Gremium behandelte Thema an, die britisch-amerikanische Invasion im Irak und ihre Auswirkungen auf die Allianz. Robertson gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass die Einheit der NATO durch die Irak-Krise nicht geschwächt wurde. In seiner Rede unterstrich er die Bedeutung des Prager NATO-Gipfels, den er als einen Transformationsgipfel nannte. Vor sechs Monaten fand hier der erste NATO-Gipfel im 21. Jahrhundert statt, sagte Lord Robertson und bezeichnete dieses Treffen als eines der bedeutendsten in der Geschichte der Allianz, da sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer zu grundsätzlichen Änderungen im Bereich der Politik der NATO-Mitgliedschaft wie auch der Militärkapazitäten der Allianz verpflichtet haben. Die letzten Monate seien schwierig gewesen. Es zeige sich jedoch, dass die Prager Beschlüsse richtig waren. In diesem Kontext verwies Robertson auf die große Gefahr, die der internationale Terrorismus darstellt. Heute ist der Terrorismus noch mehr international geworden, noch mehr gilt er als eine apokalyptische Vision, sagte Robertson wörtlich und erinnerte in diesem Zusammenhang an die jüngsten Terroranschläge in Saudi-Arabien und Marokko. Die Zusammenarbeit der NATO und der EU sollte seiner Meinung nach transparent sein, wobei sich die beiden Organisationen in ihrer Tätigkeit gegenseitig ergänzen und somit, Zitat, zwei Säulen der Sicherheitspolitik im neuen Jahrhundert darstellen dürfen. Bezüglich der Nordatlantischen Allianz sagte ihr Generalsekretär, ich sage nicht, dass sich die NATO als Weltgendarm etablieren soll, sie wird sich aber auch nicht mehr als ein gewöhnlicher Streifenpolizist verhalten.
Bewunderer des Böhmerwaldes und der Werke von Adalbert Stifter trafen am vergangenen Wochenende im südböhmischen Prachatice zusammen, um während des bereits zweiten Böhmerwald-Seminars über berühmte Persönlichkeiten der Region zu diskutieren. Veranstalter des Treffens war der Adalbert Stifter Verein aus München in Zusammenarbeit mit der Stadt Prachatice. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand zum Unterschied vom Vorjahr diesmal nicht nur Stifter und sein Werk.
Martina Schneiberkova fragte Dr. Wolfgang Schwarz vom Adalbert-Stifter-Verein nach Einzelheiten.
Das Seminar befasste sich außerdem noch mit Persönlichkeiten, die aus dieser Region kommen, vor allen Dingen mit zwei Persönlichkeiten, mit dem bekannten tschechischen Kirchenreformator Jan Hus und dem aus Prachatice stammenden Bischof Jan Nepomuk Neumann, der später in die USA auswanderte.
Wer waren die Vorlesenden und wer nahm daran teil?
Den Vortrag über Jan Hus hielt Dr. Thomas Kritzenk aus Leipzig, ein bekannter Übersetzer und auch Hussitologe. Er hat sich speziell mit der Rolle von Hus auch für das tschechische Nationalbewusstsein befasst. Es ging im Grunde um die Frage, ist Jan Hus ein Kirchenreformator oder ein Vorkämpfer für das tschechische Nationalbewusstsein gewesen? Und das Resultat des Ganzen war, dass er eigentlich beides ist. Der zweite Vortrag über Johann Nepomuk Neumann wurde von Herrn Pater Stanislav Pschibyl aus dem Wallfahrtsort Svatahora bei Příbram gehalten. Hier ging es vor allen Dingen um die Frage, welche Beziehung der Bischof zu seinem Heimatort Prachatice hatte und wie es damit auch nach seinem Abgang nach Amerika aussah.
Bestandteil des Seminars war auch eine Wanderung, wie vor einem Jahr. Damals war das zum Adalbert-Stifter-Denkmal und diesmal?
Dieses Mal sind wir von Libinske Sedlo aus auf den Libin gegangen. Dort steht ja bekanntermaßen ein wunderschöner Aussichtsturm, der vor genau 120 Jahren errichtet wurde. Somit hatten wir wieder ein Jubiläum wie im letzten Jahr, 125 Jahre Stifterobelisk am Blöckensteinsee. Dieser Turm wurde benannt nach Rudolf, dem Sohn des österreichischen Kaisers Franz Josef und seiner Frau Sissi. Und es wurde anlässlich dieses 120-jährigen Jubiläums ein Kurzvortrag zu der Geschichte dieses Turms gehalten.
Das Seminar fand im Rahmen der Vorbereitungen des Jubiläumsjahrs von Adalbert Stifter, das 2005 begangen wird.
Ja, die Vorbereitungen sind natürlich voll im Gange. Hier wird der Adalbert Stifter Verein auch mit anderen Institutionen zusammenarbeiten. Die Vorträge zu Adalbert Stifter wurden am zweiten Tag gehalten von dem bekannten Prager Germanisten Václav Meidl, der sich mit der Stifterrezeption in den böhmischen Ländern speziell beschäftigte. Und letzter Beitrag war ein Vortrag zum Thema Adalbert Stifters Rezeption in den deutschsprachigen Ländern. Hier referierte Dr. Gerd Holzheimer, ein bekannter Journalist und Philosoph aus Gauting bei München. Er stellte die These auf, dass Adalbert Stifter eigentlich, wenn man seine Texte genauer betrachtet, auch als Autor der radikalen Moderne betrachtet werden kann, da er sich zum Beispiel im Waldgänger mit den Gefahren der Globalisierung, der schnellen Mobilisierung der Gesellschaft und Ähnlichem befasste.
Die 10. Wachauer Journalistentage, ein Seminar, das vom Wiener Friedrich-Funder-Institut veranstaltet wird, haben in der vergangenen Woche knapp 100 Teilnehmer aus 12 Nationen Europas zusammengeführt. In Dürnstein, einem malerischen Städtchen an der Donau, in dem dieses Treffen junger Medienleute stattfand, habe ich den Präsidenten dieses Instituts, Professor Gerald Freihofner, ans Mikrofon gebeten, um etwas mehr zu erfahren.
Die Wachauer Journalistentage finden in diesem Jahr bereits zum 10. Mal statt. Können Sie ein bisschen zurückblicken und die Lage damals und heute vergleichen? Mit welchem Anliegen haben Sie dieses Seminar gegründet und wie hat es sich entwickelt?
Wir wollten ost- und südosteuropäische Journalisten mit österreichischen Journalisten zusammenbringen, haben begonnen mit 20 Teilnehmern und 3 Referenten. Jetzt haben wir seit Jahren 100 Teilnehmer und 20, 30 Referenten. Es hat sich nicht nur quantitativ sehr gut entwickelt, sondern ist eigentlich das aufgegangen, was wir wollten. Ein Netzwerk über Österreich, Ost- und Südosteuropa von Kolleginnen und Kollegen, die einander verstehen, die sich einander mögen. Und ja, ich glaube, die Rechnung ist aufgegangen. Und heuer, die 10., man glaubt immer, es kann nicht mehr besser werden, waren für mich sicher die interessantesten und auch von den Menschen, die teilgenommen haben, die spannendsten.
Das Thema der diesjährigen Journalistentage ist das Verhältnis zwischen Medien und Politik, zwischen den Wahlen und Medien. Die Frage war, wer macht wen? Wurde diese Frage für Sie irgendwie beantwortet?
Da müssten wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen zusammen sein, was gar nicht so schrecklich wäre in dieser schönen Wachau. Die Frage wurde nicht beantwortet natürlich, aber es wurden ein paar Akzente, glaube ich, deutlich. Zum Beispiel, dass ganz wichtig ist, dass es zu keiner Kameraderie zwischen Politikern und Medien kommt, dass man korrekt umgeht miteinander, aber sich nicht zu eng umarmt, zum Beispiel. Aber diese Frage unseres Themas von heuer wird uns sicher noch Jahre beschäftigen.
Zum fünften Mal sind zahlreiche Künstler, die in ihren Ländern den Roma-Minderheiten angehören, nach Prag gekommen, um ihre Kultur auf dem mittlerweile Jubiläumsfestival Kamero vorzustellen. Nicht nur Musik und Tanz gehören zu dieser Veranstaltung, sondern auch verschiedene Seminare, Vorträge und Ausstellungen. Das Kamero-Festival wurde am Montag im Brosik-Saal des historischen Altstädter Rathauses feierlich eröffnet. Vizepremier Petr Mareš verwies in seiner Rede auf die Bedeutung dieser Veranstaltung, die seiner Meinung nach zwei Faktoren reflektiert. Erstens:
Die Kultur der Roma stellt tatsächlich ein europäisches Phänomen dar. Sie ist Bestandteil Europas, Bestandteil der europäischen Kultur. Den Tschechen vermittelt sie eine bedeutende Information. Die Roma sind nicht nur diejenigen, die darauf warten, was man ihnen gibt, sondern sie verfügen auch über ein riesiges Potenzial, uns selbst etwas zu geben.
Direktorin des Festivals ist auch in diesem Jahr Jelena Silajic. Wir fragten sie, ob eine breitere Öffentlichkeit gerade mittels der Musik der Roma einen Weg zu der Kultur dieses Ethnikums finden kann.
Absolut, das ist einer der Wege und vielleicht der beste. Viele Leute, die die Roma-Kultur nicht kennen bzw. nicht die Möglichkeit hatten, mit ihr in Kontakt zu kommen, haben auch Vorurteile. Jedes Jahr besuchen immer mehr Menschen, die nicht Roma sind, dieses Festival. Es ist so schön gemischt. Wir wollen nichts, in Anführungsstrichen, ethnisch Sauberes machen. Darum geht es überhaupt nicht. Vielmehr aber darum, dass man sich besser kennen und miteinander leben lernt.
Eine der Musikgruppen, die sich auf dem diesjährigen Kamero-Festival vorstellen werden, ist die Gruppe Bengas aus Tschechien.
Andrové žáme pírá, vaše háka me běšá, proč ono rodiká, lende lores bangá. Kajáme, a čo ti vybečí vás, uáme, na není kopro svetó.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, das heutige Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm folgt nun das Forum Gesellschaft, das Silja Schultheiß für Sie vorbereitet hat. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Jedes Jahr im Mai ist es in Tschechien wieder soweit. Tausende von Abiturienten legen die Reifeprüfung ab und bewerben sich anschließend in qualvollen und zunehmend kritisierten Aufnahmeprüfungen um einen Studienplatz. Besonders begehrt, aber auch besonders rar im Vergleich zur Zahl der Bewerber sind dabei die Studienplätze an der Prager Karls-Universität. Doch auch jenseits der Karls-Uni und anderer traditionsreicher Hochschulen wie der emerischen Brno haben sich hierzulande nach der Wende eine Reihe Universitäten gegründet, an denen es, wie wir finden, interessante Entwicklungen zu beobachten gibt. Eine von ihnen, die Jan Evangelista Purkinje Universität in Ústí nad Labem, Aussig, stellen wir Ihnen in der heutigen Ausgabe von Forum Gesellschaft vor.
Ja, ich habe jahrelang hier gearbeitet und bin tagtäglich gependelt, weil ich immer dachte, also Ústí ist nicht die Stadt, wo ich tatsächlich Fuß fassen möchte und leben möchte. Aber nach einigen Pendeljahren habe ich dann festgestellt, das Pendeln ist so schrecklich, dass Ústí eigentlich doch eine ganz nette Stadt ist. Und ich habe das inzwischen nicht bereut, dass ich ja jetzt auch wirklich lebe. Und ich habe dann immer nach dem Motto mich gerichtet, dass nicht der Ort die Menschen schön macht, sondern die Menschen den Ort. Und da ich hier inzwischen sehr viele nette Menschen kenne, fühle ich mich in Usti ganz wohl.
Anna Bergerova, Leiterin des Lehrstuhls für Germanistik an der Pädagogischen Fakultät der Aussiger Universität, spricht eine unübersehbare Tatsache an. Trotz seiner wunderschönen Lage im Elbetal zählt Usti durch seine bereits von weitem erkennbare Plattenbauarchitektur nicht eben zu den reizvollsten tschechischen Städten. Ein Kriterium, das auch für Renata Cornejo, stellvertretende Institutsleiterin am Lehrstuhl für Germanistik, längst nicht mehr ins Gewicht fällt. Auch sie hatte ursprünglich, als sie 1991 nach Usti kam, nicht vor, sich längerfristig hier niederzulassen. In den vergangenen 12 Jahren hat sich durch die Universitätsgründung aber einiges getan in dem verschlafenen Städtchen, beobachtet Renata Cornejo.
Tatsächlich war anfangs der 90er Jahre hier wenig Studentenleben. Es war auch üblich bei den Studenten, dass sie immer am Wochenende zurück nach Hause fahren, und eigentlich diese Stadt am Wochenende war so gut wie tot von der Bewegung. Aber inzwischen haben sich schon so auch einige Einrichtungen etabliert. Auch die Studenten selbst entwickeln Aktivitäten, gründen Studentenclubs, Studentenkinos, Studentenlokale. Und ich denke, das alles wächst langsam so integer doch zu einer Studentenstadt.
Umso bedauerlicher findet Institutsleiterin Hanna Bergerova, dass die Stadtverwaltung diese Tatsache bislang noch nicht so recht zu registrieren scheint.
Ja, also ich würde sagen, bis jetzt hat die Stadt mit der Universität leider noch nicht so viel gemeinsam unternommen, aber es gibt Initiativen, die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Stadt zu intensivieren, denn es ist eigentlich schade, dass Usti als Kommune nicht davon profitiert, dass es auch eine Universitätsstadt ist. Aber bis jetzt war da nicht viel los.
Die Jan Evangelista Purkinje Universität in Usti nad Labem wurde 1991 gegründet und besteht aus 4 Fakultäten und 3 Instituten, darunter einem Institut für Roma-Forschung und für slawisch-germanische Forschung. Mit Abstand größte Fakultät ist die pädagogische, und diese, so sagt die Leiterin der Germanistik, Hanna Bergerova, selbstbewusst, kann sich gegenüber den alten, traditionsreichen Universitäten im Lande durchaus behaupten.
Naja, also ich denke, sicher haben wir da mit harter Konkurrenz zu kämpfen, aber ich denke nicht, dass wir uns vor diesem Konkurrenzkampf fürchten müssen. Wir haben ja auch gut ausgebildete junge Lehrkräfte, die einiges zu bieten haben. Ich denke, dass unsere Universität für die ganze nordböhmische Region eine außerordentlich wichtige Rolle spielt, denn die nächste Universität ist die Prager Universität, wo es aber gar nicht so einfach ist, da einen Studienplatz zu bekommen. Unsere Studenten kommen eigentlich aus dem ganzen Land, nicht? Wir haben auch Studenten aus Südmähren, Nordmähren. Also es scheint doch so, dass die pädagogische Fakultät in Usti keinen schlechten Ruf im Lande hat.
Einen etwas zu passiven Ruf haben mitunter die tschechischen Studenten. Eckhard Haring, DAAD-Lektor an der Uni Usti, vergleicht mit seinen Erfahrungen an deutschen, österreichischen und französischen Hochschulen.
Das, was mir als erstes aufgefallen ist, ist natürlich die Zurückhaltung der Studenten. Ja. Da habe ich eigentlich mehr Teilnahme erwartet. Und dann wird man ernüchtert. Aber ich kann eben auch sagen, sehr höfliche Studenten, es gibt nicht diese Art von Arroganz, die ich an anderen Unis kenne. Also man muss wahrscheinlich auch ein bisschen abwägen. Ne?
Hanna Bergerova beobachtet hier jedoch im Vergleich zu ihrer eigenen Studentenzeit erhebliche Veränderungen. Und auch Renata Cornejo räumt ein.
Meiner Erfahrung nach in Österreich oder auch in Dortmund in Deutschland ist das ähnlich. Auch dort ist immer ein aktiver Kern. Insofern denke ich nicht, dass jetzt das hier ganz unterschiedlich ist.
Studentische Initiativen jedenfalls gab es in den vergangenen Jahren in Usti so einige. So wurde beispielsweise 1999 von Germanistikstudenten der Studentenverein Januar gegründet, der Stipendien für tschechische Studenten nach Deutschland und Polen und umgekehrt für deutsche und polnische Studenten nach Tschechien vermittelt. Weiter organisiert Januar jährlich unter anderem einen trinationalen Sprachkurs und ein trinationales Forum. Wissenschaftliche Schwerpunkte des Lehrstuhls für Germanistik sind unter anderem die Erforschung der deutschen Literatur in Böhmen sowie die österreichische Gegenwartsliteratur. Seit 2001 bietet der Lehrstuhl die Möglichkeit an, die Zertifikatsprüfung im Fach Deutsch als Fremdsprache abzulegen. Weiter wurde an der Fakultät bereits das europäische Kreditsystem eingeführt, das den Studenten ein Teilstudium im Ausland ermöglicht. Trotz dieser pro-europäischen Initiativen stehen an der Hochschule in Ústí zunächst ganz andere Fragen als der tschechische EU-Beitritt im Vordergrund, erklärt Hanna Bergerova.
Die Unterbezahlung der Lehrkräfte an den Universitäten wirkt sich sehr negativ darauf aus, dass junge Leute, die Ambitionen haben, eben nicht im Hochschulwesen bleiben. Die meisten jungen Leute haben aber natürlich ganz pragmatische Ziele. Sie wollen Familien gründen und dafür braucht man nun mal Geld. Und das kann man im Hochschulwesen bei uns immer noch nicht verdienen.
Renata Cornejo hingegen verspricht sich von dem tschechischen EU-Beitritt schon eine Verbesserung der Situation auch an ihrer Hochschule.
Ich denke, dass sich die EU auch positiv auswirken kann, gerade in dem Bereich der angesprochenen Defizite in der Qualifizierung. Insofern, dass dann die Möglichkeit bestehen, sich in Deutschland oder auch in Österreich zu qualifizieren im Bereich der Germanistik. Und es gibt sogar bis jetzt Schwierigkeiten mit der Anerkennung der Doktortitel, wenn man in Deutschland den Doktortitel erwirbt, wird nicht hier automatisch anerkannt und so weiter, was natürlich völlig paradox erscheint. Und das dürfte sich aber mit dem Eintritt in die EU eigentlich ändern und dürfte viele Möglichkeiten öffnen.
Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Nach Aussicht hat sie im Forum Gesellschaft Silja Schultheis begleitet. Und aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Margareta Maurova. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiederhören auf den Wellen von Radio Prag. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.